Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Warum um alles in der Welt hat diese Frau einen Bleistift im Mund? Für alle, die sich das schon gefragt haben, seit sie das Liedblatt am Eingang bekommen haben, löse ich das Rätsel gleich zu Anfang auf, liebe Gemeinde. Es gibt nämlich ein Experiment, das allein schon deshalb, weil es so lustig ist, schon häufig wiederholt wurde und immer wieder das gleiche Ergebnis gebracht hat. Den Menschen, die an diesem Ergebnis teilgenommen haben, hat man Comics zu lesen gegeben, wie zum Beispiel das hier. Und alle haben einen Bleistift bekommen und die eine Versuchsgruppe sollte den Bleistift beim Comiclesen quer in den Mund nehmen, so wie die Frau auf dem Bild. Und die andere Gruppe hatte den Bleistift spitz im Mund. So. Und danach wurden sie gefragt, wie lustig fandet ihr die Comics? Das war das Experiment. Was denkt ihr, was das Ergebnis war? Man kann fast darauf kommen, denn wenn man den Bleistift quer im Mund hat, so, dann zieht man automatisch die Mundwinkel etwas hoch, wie beim Lächeln. Man sieht es auch bei der Frau auf dem Bild hier. Wenn man allerdings den Bleistift spitz in den Mund nimmt, so, dann zieht man die Mundwinkel automatisch nach unten und macht ein trauriges Gesicht. Und wer lächelnd Comics liest, nämlich mit dem queren Bleistift, der findet sie lustiger als diejenigen, die sie traurig lesen mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Und das nennt man in der Psychologie Embodiment. Das heißt, der Körper spiegelt wieder, wie sich jemand fühlt. Body heißt Körper, also in den Körper hinein kommt dann das Gefühl. Und das Interessante ist, es funktioniert in beide Richtungen. Also, wenn ich mich schlecht fühle, dann sackt mein Körper in sich zusammen. Und wenn ich meinen Körper rund mache und meine Mundwinkel senke, dann geht es mir schlecht. Es ist egal, was zuerst kommt. Das eine zieht das andere nach sich. Und umgekehrt, wenn ich fröhlich bin, dann lächle ich automatisch. Und wenn ich selbstbewusst bin, dann richte ich mich auch auf, aber auch umgekehrt. Wenn ich lächle und mich aufrichte, obwohl es mir vielleicht eigentlich schlecht geht, dann denkt mein Gehirn, na so schlecht kann es dir ja nicht gehen, deine Mundwinkel sind ja oben. Und so schlimm kann deine Krise ja nicht sein, du stehst ja ganz aufrecht da. Und sofort hält sich die Stimmung auf. Es funktioniert in beide Richtungen. Probiert es ruhig mal aus. Wenn es euch nicht so gut geht, dann schaut bewusst nach oben, richtet euch auf, lächelt ein bisschen, macht euch groß und eure Stimmung wird besser werden. Eben in der Evangeliumslesung ist zugleich der Predigttext, haben wir allerdings von einer Frau gehört, die diese Möglichkeit nicht hatte. Euch kann ich den Tipp geben. Ihr hätte ich diesen Tipp nicht geben können, denn sie konnte immer nur nach unten sehen. Ihr verkrümmter Rücken hinderte sie daran, nach oben zu gucken und sich aufzurichten. Und selbstverständlich hatte das auch psychische Auswirkungen für sie. Wer immer nur nach unten blickt, wer nie in den Himmel schaut, wer nur die Schatten sieht und nicht die Sonne, wer sich immer klein machen muss, dem geht das Selbstbewusstsein und die Lebensfreude verloren. Für diese Frau schon seit 18 Jahren. Wer nicht mehr aufstehen und nicht mehr aufsehen kann, verliert Lebenskraft. Noch schlimmer mag es sein, wenn jemand immer nur noch liegt und das Bett gar nicht mehr verlassen kann. Wer Angehörige pflegt oder im Krankenhaus besucht, weiß, wie das ist. Wer nicht mehr aufstehen, sich nicht mehr aufrichten kann. Von den Mundwinkeln mit dem Bleistift angefangen, über den verkrümmten Rücken der Frau im Evangelium bis zu unseren eigenen Erfahrungen. Es gibt einfach zwei Richtungen. Bin ich nach oben orientiert oder nach unten? Und verkrümmt sein heißt für diese Frau immer nach unten orientiert zu sein. Fast kann man sagen, nach unten hin gefesselt, festgemacht, gebunden, gefangen zu sein. Diese Frau war jetzt zwar in der Synagoge, aber sie konnte Gott nicht aus vollem Herzen loben. David hat gesagt, setzt euch oder steht beim Lobpreis, wie ihr wollt. Diese Frau hatte gar nicht die Möglichkeit, sich aufrecht hinzustellen und so vor ihrem Gott zu stehen und ihn zu loben. Sie war automatisch Richtung unten orientiert. Und Lukas, der Evangelist, erklärt das mit einem Geist der Schwachheit. In dieser Übersetzung heißt es ein böser Geist. Im Griechischen steht wörtlich ein Geist der Schwachheit oder ein Geist der Krankheit. Das ist das gleiche Wort im Griechischen, Krankheit und Schwachheit. Lukas war jetzt Arzt von Beruf und hat ja sein Evangelium sozusagen nebenher geschrieben. Und daher hat er nicht alle Krankheiten leichtfertig mit einem Geist erklärt. Wohl aber wusste er von dem Zusammenhang zwischen körperlichen und seelischen Krankheiten. Und daher sieht er sehr deutlich, wie die körperliche Behinderung dieser Frau auch ihre Seele verdunkelt. Ihr Geist, also ihr Denken und ihre Gefühle, waren wie gefesselt von ihrem verkrümmten Rücken. Und das meint Lukas hier mit diesem Geist der Schwäche. So, aber jetzt ist Jesus da. Was tut er in der Synagoge? Zwei Dinge. Erstens, er spricht die Frau an. Jesus sieht diese Frau und ruft sie gleich zu sich und sagt, mit dir habe ich was vor, für dich habe ich was Gutes. Sie selbst hätte sich wahrscheinlich nie getraut, Jesus um Heilung zu bitten. Zu niedergeschlagen war sie, zu unsicher, zu eingeschüchtert in ihrer Lage. Aber Jesus wird von sich aus aktiv und löst sie. Das ist das Zweite, was er tut. Jesus macht sie los von ihrer Beeinträchtigung, er löst sie. Und das Wort lösen kommt in unserem Text mehrmals vor. Wir denken dabei einerseits zu Recht an losmachen, losbinden, entfesseln, befreien, aber auch an erlösen. Denn wer gelöst ist, losgemacht von dem, was ihn gefangen hält, der ist auch erlöst, also befreit von dem, was ihn am Leben hindert. Und deswegen habe ich auch als Motto über diesen Gottesdienst geschrieben, Freiheit. Freiheit, das ist die Richtung nach oben, die Richtung zu Gott hin, zum Leben hin, zur Lebensfreude hin, zum Selbstbewusstsein, zur Aufrichtigkeit. Das ist die Freiheit, die Gott uns schenkt. Das ist die Erlösung, die er uns schenkt. Erlösung heißt Lösung, heißt losgebunden werden von dem, was uns festhält. Jesus sagt zu der Frau, du bist von deiner Krankheit befreit. Und befreit, das ist die Übersetzung vom Griechischen apolyo. Und das heißt gelöst oder erlöst. Luther übersetzt daher an dieser Stelle, du bist erlöst von deiner Krankheit. Im doppelten Sinne, du bist losgemacht, befreit, du bist erlöst von dem, was dich niederdrückt. Und in diesem Moment ändert sich für die Frau mehr, als dass sie den Bleistift jetzt quer statt spitz in den Mund nimmt. Das ist eine Erfahrung, die wir alle machen können. Für die Frau ging es aber um eine grundsätzliche Änderung ihres Lebens. Jetzt bist du frei zum Leben, so wie Gott es sich für dich gedacht hat. Jetzt bist du erlöst. So, und schauen wir nochmal in den Text. Ich habe gesagt, das Wort lösen kommt mehrmals vor. Wer wird hier alles gelöst? Also zunächst die Frau von ihrem Geist der Schwachheit. Aber auch Ochse und Esel, die werden auch gelöst, das gleiche Wort. Sie werden losgemacht von ihrer Fessel und sie werden hingeführt zur Wassertränke, wo sie wieder auftanken können. Und Jesus sagt jetzt, wenn schon Ochs und Esel erlöst werden, wie viel mehr dann diese Frau, die doch eine Tochter Abrahams ist? Ach ja, und das Ganze passiert am Sabbat. An dem Tag, an dem man nicht zu arbeiten braucht. An dem Tag, an dem man frei sein darf. An dem man erlöst sein darf. Nur, dass der Synagogenvorsteher das noch nicht verstanden hatte. Er dachte sich nur, Arzt sein ist ja Beruf. Seinen Beruf übt man nicht am Sabbat aus, jedenfalls damals nicht und jedenfalls nicht bei chronischen Krankheiten, höchstens in einem absoluten Notfall und seit 18 Jahren, also das war ja nun nicht gerade heute ein Notfall. Also darf Jesus auch nicht seiner Arbeit dem Heilen nachgehen. Und damit hier keine Missverständnisse entstehen, Jesus lehnt nicht den Sabbat ab. und er will nicht den wöchentlichen Feiertag abschaffen, überhaupt nicht. Selbstverständlich hat auch Jesus, wie alle Juden, den Sabbat gehalten. Es geht auch nicht um einen Gegensatz zwischen Jesus und dem Judentum oder Judentum und Christentum, sondern es geht um eine innerjüdische Diskussion. Wie hält man den Sabbat auf angemessene Weise? Der Synagogenvorsteher war Jude und Jesus war Jude. Und beiden war der Sabbat wichtig. Sie haben sich nur darüber gestritten, was man jetzt am Sabbat tun sollte oder nicht, um ihn auf richtige Weise zu feiern. Und jetzt müssen wir ein bisschen in der Bibel blättern, wer eine dabei hat. Was ist die biblische, die alttestamentliche Begründung für das Sabbatgebot? Wir können nachlesen in 5. Mose 5, Vers 14. Da steht, der siebte Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind oder dein Esel. Echt jetzt? Das steht da? Genau. Rind und Esel. Auch Rind und Esel dürfen keine Arbeit tun, aber sie werden zur Wassertränke geführt. Wenn Jesus also von Ochse und Esel spricht, dann zitiert er damit das Alte Testament, genau die Begründung des Sabbatgebots, worum es hier geht. Und wenn man das Alte Testament zitiert, dann bedeutet es, man verweist auf den ursprünglichen Willen Gottes. Warum hat Gott die Gebote gegeben? Was wollte er damit? Er wollte, dass alle ausnahmslos ausruhen können, wenigstens an einem Tag der Woche. Allen sollen es gut gehen. Alle sollen frei sein. Egal welches Geschlecht, egal welches Alter, egal welche Nationalität, Menschen und auch Tiere. Allen sollen es wenigstens an einem Tag der Woche gut gehen. Und in 5. Mose 5, Vers 15 geht es dann weiter. Denk daran, auch du warst einmal Sklave im Land Ägypten. Aber der Herr, dein Gott, hat dich von dort herausgeführt, mit starker Hand und machtvoll ausgestrecktem Arm. Deshalb hat der Herr, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat als Ruhetag zu gestalten. Und merkt ihr was? Spätestens beim Stichwort Ägypten, es geht um Freiheit. Es geht ums Lösen, um die Befreiung aus der Sklaverei, aus dem, was uns festhält, aus dem, was uns das Leben schwer macht, was uns nur noch schuften lässt. Es geht hier ums Losbinden und Befreien. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit, aus der Gefangenschaft erlöst, also im wörtlichen und übertragenen Sinne losgemacht, freigemacht, erlöst. In Ägypten hatten sie keinen Sabbat, da wurde jeden Tag geschuftet. Aber Gott will die Freiheit seiner Menschen. Er erlöst sie aus der Sklaverei, er führt sie in ihr eigenes Land, indem sie jetzt einen wöchentlichen Feiertag haben, einen Freiheitstag, einen Tag, an dem sie menschenwürdig leben können, ohne dass sie zum Beispiel von dem Joch niedergedrückt werden, mit dem sie Steine schleppen mussten und was sie genauso krumm und klein gemacht hat. So war es in Ägypten, aber Gott will die Freiheit und einmal die Woche darf man sich daran erinnern. So gehört es auch für diese Frau zu ihrer Menschenwürde, aufrecht vor ihrem Schöpfer stehen zu dürfen, frei zu sein von dem, was sie nach unten gebunden hat, erlöst zu sein zu einem aufrichtigen Leben in Würde mit einem aufrechten Gang. Und der Synagogenvorsteher hätte das Sabbatgebot und die Begründung kennen müssen. Deswegen lesen wir hier, dass er und alle Gegner sich am Schluss schämen, dass sie beschämt waren, weil er diesen Grund vergessen hatte, weil ihm nicht mehr klar war, dass es Gottes Wille ist, die Menschen zu erlösen von allem, was sie knechtet und am Leben hindert. Gott will die Freiheit der Menschen. Deswegen hat er die Israeliten aus Ägypten herausgeholt. Deswegen hat er den Sabbat geboten als Freiheitstag. Deswegen erlöst er diese Frau. Und deswegen erlöst und befreit er auch uns. Es ist doch kein Zufall, dass Rückenschmerzen auch heutzutage wieder die häufigste Ursache für Krankschreibungen sind. Mit körperlichen Ursachen, zum Beispiel vom vielen Sitzen, kann man das erklären, aber auch mit seelischen Ursachen. Zu viel Stress, der uns unfrei macht, der uns daran hindert, uns aufzurichten. Zu viel Druck, der auf unseren Schultern lastet. Wir sind allzu oft gebunden und unfrei in all den Verpflichtungen, denen wir meinen, nachkommen zu müssen. Deswegen denkt daran, Embodiment. Der Druck im Leben lastet auf uns, er macht uns gebückt und klein. Und die folgende Körperhaltung nimmt uns noch mehr den Mut, irgendwas daran zu ändern. Uns geht's doch kaum anders als dieser Frau. Wir schauen zu oft nach unten. Und sei es nur, dass wir zu oft nach unten aufs Smartphone gucken, statt nach oben, dankbar dem Schöpfer entgegen. Was hat die Frau getan, als sie sich wieder aufrichten konnte? Sofort richtete sie sich auf und lobte Gott. Und das ist auch unsere Bestimmung als freie Menschen, als von Gott befreite, erlöste Menschen, uns aufzurichten und Gott zu loben. Darum sei gelöst, sei frei, schau nach oben zu deinem Schöpfer. Und wenn du das mal wieder vergessen hast und du eine Erinnerung daran brauchst, deine Mundwinkel hochzuziehen, darfst du gern einen Bleistift in den Mund nehmen, aber bitte quer. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.